Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Nummer 121 vom 23.01.2026. Für euch am Mikrofon Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler.
Sowie aus der Metal Hammer Redaktion Katrin Riedel. Guten Tag.
Denkt auch diesmal wieder dran, uns Sterne da zu lassen, Kommentare da zu lassen, den Podcast zu abonnieren, zu teilen und uns eine Mail zu schreiben an redaktion@metal-hammer.de, was euch so mundet und was nicht so. Wir haben aber jede Menge da, das euch gefallen dürfte oder das ich aufregen dürfte, auch vielleicht, wenn ich an den Gesprächsgast später denke.
Und zwar sind das die Butcher Sisters, zu denen hier sehr divergierende Meinungen grassieren, auf die wir vielleicht gar nicht so genau eingehen werden.
Nicht so genau, darum haben wir das Interview, aber ein paar. Wir können unsere Positionen im Laufe der Sendung mal abklären.
Ja, aber wieder mal elegant aus der Affäre gezogen. Toll. Super.
Außerdem natürlich die wichtigsten Alben der nächsten Wochen und die heißesten Themen der Metal-Welt, wie immer für euch. Dann würde ich sagen, starten wir direkt rein.
Back in Black, das Metal-Update.
Ganz interessante Nachrichten kommen da von der Berlinale.
Ausgerechnet.
Dem in diesem Jahr vom 12. bis 22. Februar stattfindenden Filmfestival in Berlin. Und zwar wird dort der Dokumentarfilm The Ballad of Judas Priest offenbar uraufgeführt.
Eine Ballade.
Nein. Und zwar passiert das Ganze in einer Spätvorstellung. In der Pressemitteilung heißt es da Folgendes. Eine mitreißende, gut gelaunte Dokumentation über die legendäre Heavy-Metal-Band Judas Priest von Sam Dunn und Tom Morello rundet das Berlinale Special Midnight Programm ab. Der Dokumentarfilm folgt den Heavy-Metal-Pionieren Judas Priest auf ihrer ein halbes Jahrhundert umspannenden gemeinsamen Reise. Angefangen bei ihren Ursprüngen im industriellen Black Country Englands bis zu ihrer Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame.
Krass, da hat Sam dann richtig lang mitgefilmt. Ich wusste nicht, dass er schon so alt ist. Aber ja,
spannend.
Viel Material gesammelt. Offenbar. Ja. Krass, ich habe von der Produktion dieses Films, glaube ich, noch nichts mitbekommen bis jetzt. Ich wusste von so einem Maiden-Doku sollte ja entstehen und letztes Jahr schon kommen zum 50-jährigen Jubiläum von denen. Das ist aber nicht passiert. Die hängt wohl noch in irgendeiner Produktionsschleife. Von der Judas Priest-Doku, ich glaube, ich wusste nichts und freue mich jetzt überrascht darüber.
Ich kann nicht ausschließen, dass ich schon mal eine News dazu geschrieben habe, aber ich weiß es nicht mehr. Ich bin in jedem Fall sehr gespannt. Sam Dunn ist ja in diesem Metier auch kein Unbekannter. Der verantwortete bereits Metal- und Rockfilme wie beispielsweise Iron Maiden Flight 666 oder auch Rush Beyond the Lighted Stage oder Super Duper Alice Cooper Welcome to His Nightmare.
Okay, er hat mehr gemacht, als ich wusste und von ihm kannte.
Ja, oder Welcome to Wacken, a documentary film in Virtual Reality. So.
Ja, der sagt mir sowas. Auch diese Metal-History-Doku-Serien, Headbangers Journey und so, das war ja auch alles von ihm, das war auch alles cool.
Ja, und ich bin gespannt, was das wird. Dokumentation über Priest, immer gut.
Gut gelaunt.
Dass die Band selbst bei der Berlinale auftaucht, halte ich hingegen für eher unwahrscheinlich, auch wenn es natürlich ein sehr schönes Signal an die deutschen Fans wäre.
Das wäre schon zu einer, weiß nicht. Ich halte es nicht für, also ich halte es für angemessen.
Ja, angemessen wäre es, aber ich hörte noch nichts davon.
Nee, wie auch überhaupt noch nicht so richtig auch raus ist, wann genau es, glaube ich, Premiere feiert.
Man kann kennt nach das, Mitternacht
nach,
natürlich.
Nach Mitternacht und während die Berlinale
Living after
ist.
After Midnight.
Aber, schauen wir mal, ich bin neugierig. Zumal eine gut gelaunte Doku.
Ja, toll. Also wenn ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Einladung bekommen würde, würde ich schon hingehen.
Schauen wir mal, wir kommen mal auf die Berlinale, da muss man Tickets kaufen und solche Sachen.
Ich habe keine Ahnung, ich war da auch noch nie. Lassen wir uns überraschen.
So wie Schlagzeug, es ist Rochade, wenn so wild durchgewechselt wird, die weltweite Schlagzeug-Rochade auch immer wieder überrascht. Jay Weinberg hat seinen nächsten Zug gemacht. Wir erinnern uns, 2014 ist Jay Weinberg als Nachfolger von Joey Jordison bei Slipknot eingestiegen. War dort jahrelang, erstmals auf dem 2014er Album Five, The Great Chapter, bis im November 2023 sich Slipknot einigermaßen überraschend, auch für ihn, wenn ich das richtig memoriere, von ihm getrennt haben. Offizieller Grund waren kreative Entscheidungen. Anfang 2024 steigt dann Eloy Casagrande bei Sepultura aus, kurz vor dem Start von deren Abschiedstournee. Ersatz bei Sepultura, Grayson Necrutman. Wir nennen den zum Spaß Necrutman, aber das ist nicht sein echter Name.
Ja, wir haben es
Necrutman.
Drüber gestolpert, glaube ich.
Der zuvor bei Suicidal Tendencies spielte.
Ja.
Eloy Casagrande heuerte dann bei Slipknot an, um Jay Weinberg zu ersetzen. Und Jay Weinberg heuerte bei Suicidal Tendencies an, wo Grayson Necrutman, der jetzt bei Sepultura spielt,
und
die ja ihren Schlagzeuger an Slipknot verloren haben, ist da eingestiegen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Satz angefangen hat. Anyway, lange Vorgeschichte.
Was ist die Neuigkeit?
Jay Weinberg ist raus bei, wo war er zuletzt? Suicidal Tendencies.
Okay, verstehe ich.
Nach knapp 2 Jahren steigt er dort aus, lässt Mike Muir und Co. hinter sich, um sich anderen Dingen zu widmen. Der 35-Jährige hat erst vor kurzem seinen Solo-Debüt-Song namens Sandstone veröffentlicht, zusammen mit dem Death Heaven-Sänger George Clark. Diesen Abschied von Suicidal Tendencies verkündet Weinberg jetzt auf Instagram bei einem ausführlichen Post mit vielen Bildern und viel Text. Er möchte sich bei Suicidal Tendencies bedanken, dass sie ihn 1,5 unglaubliche Jahre voller Shows an Bord geholt haben. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, aber jetzt stehen private und berufliche Veränderungen für ihn an und weitere Projekte und das sei für ihn der Grund der Trennung.
Ja eben, ist er nicht Vater geworden gerade?
Er ist Vater geworden.
Hurra!
Und ja, will sich entsprechend mehr auf seine Rolle als frisch gebackener Vater konzentrieren. Herzlichen Glückwunsch. Zuletzt hat er sich außerdem mit anderen Projekten beschäftigt, unter anderem Portraits of an Apparition und eben jetzt auch seine Solo-Single, die erst rausgekommen ist. Für ihn stünden, wie er selbst sagt, wachsende Reihen von Kooperationen an. Der Aufbau eines richtigen Kreativraums zu Hause und einige neue Projekte, über die er noch nicht sprechen könne. Er bedankt sich aber bei Suicidal Tendencies. Es scheint eine freundschaftliche Trennung zu sein, so ausführlich wie das Ganze ist. Ihr habt einen Freund in einer schwierigen Zeit aufgefangen und ihm die Möglichkeit gegeben, die Botschaft von You Can't Bring Me Down in einem Moment zu spüren, in dem ihr sie am meisten braucht.
Oh,
das ist sehr süß. Für 2026 angedeutet war mal ein Suicidal Tendencies Album. Ob das jetzt dazu kommt oder ob das die Band noch ein bisschen ausbremst, werden wir in den nächsten Monaten sehen. Auch wer der Nachfolger wird, noch unklar. Ich glaube, sowohl Necrutman als auch, wer war denn jetzt in der Reihe, Casagrande, sind alle schwer beschäftigt. Jetzt muss irgendwie noch ein vierter Mann mit einsteigen.
Tja, ein paar Schlagzeuger soll es ja noch geben, habe ich gehört.
Soweit von da draußen. Jetzt gucken wir, was drin so los ist.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Checkt dazu auch unsere Playlist auf Spotify, die Metal Hammer Podcast Playlist. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung und wir packen Tracks zu allen Alben und allen Themen darauf. Wir präsentieren euch jetzt die wichtigsten Alben der nächsten 3 Wochen ausnahmsweise, nicht nur der nächsten 2, weil wir ein bisschen nicht zu hören sind. Darum gucken wir jetzt weiter in die Zukunft, beginnen aber mit dem heutigen Freitag, dem 23.01. mit einem der wichtigsten Alben, die dieses Jahr erscheinen, möchte ich mal so postulieren.
Wirklich?
Es ist immerhin das letzte Megadeth-Album. Ich sage nicht, dass das beste Album des Jahres ist. Ich sage aber, dass es eines der wichtigsten ist. Immerhin ist Megadeth von Megadeth deren angekündigtes Abschiedsalbum. Das 17. Album der Thrash-Legenden ist das bereits.
Boah, krass, also schon heftig, ziemlich viel.
Es kündigt einen langen Abschied an und es ist ein durchaus gelungener Abgang. Aber wie Dave Mustaine im ausführlichen Interview im aktuellen Metal Hammer, der seit letzter Woche am Kiosk liegt, erzählt, es ist ein langer Abschied. Die Abschiedstour wird mehrere Jahre dauern, garantiert. Dieses Jahr ist er auf jeden Fall mit Iron Maiden diesen Sommer bereits in Deutschland und die Megadeth-Abschiedstour startet auch in den nächsten Monaten. Ja, nun also das Abschiedsalbum. ich ziehe das Fazit, ein vorläufiges Fazit vor. Es ist ein weiteres Megadeth-Album.
Super,
es ist toll. Ein gutes Megadeth-Album. Und es hat ein paar Twists, die es für ein Abschiedsalbum durchaus auch auszeichnen. Die stärksten Songs sind eigentlich gleich am Anfang, losgehend mit Tipping Point, flott, kantig und angriffslustig, I Don't Care, irgendwas zwischen beleidigt oder auch stoisch, selbstbewusst und stolz.
Beleidigt habe ich auch geschrieben.
dann wird da wohl was dran sein, aber starkes Riff, cooler Refrain, sitzende Melodien und das Ganze in knackigen 3 Minuten, das ist cool zum Albumbeginn. Hey God ist auch ein herausstechender Song, der dritte auf dem Album. Mit mittlerem Tempo und angedüsteter Melodie verhandelt der Text das Verhältnis von Dave Mustaine zu seinem Glauben, den er ja in Interviews und in Postings und öffentlich schon öfter auch thematisiert hat und klar angedeutet auch mal in Texten, aber ich glaube noch nie so explizit wie in diesem Song und das aber nicht auf plumpe Art und Weise, sondern durchaus auf lyrische und er zeigt sich da sehr verletzlich und zeigt sich sehr suchend und ich finde, das ist ein starker Text und ein starker Song. Let There Be Shred ist dann so ziemlich das Gegenteil, nämlich ein im besten Sinne Old School Bay Area Thrash Song, unschuldig und wild und ungezügelt, voll mit Riffs und Fills und Soli, die ineinander fließen. Der Refrain ruft nach Metal Party und Moshpit. Es geht um einen jungen Mann, vermeintlich Dave Mustaine, der Gitarre spielt und Heavy Metal für sich entdeckt. Und genauso klingt der Song dann auch jugendlich und begeistert. Richtig stark und mit allen Klischees um sich werfen. Shaking the Ground, Speed of Light, Mishmash Guitar, alles ist dabei. Sehr, sehr schön. Klar, auch auf dem letzten Megadeth-Album ist Dave Mustaine kein Sänger mehr geworden. Es ist nasal, es ist knurrend und bestimmt hätte ein Sänger manche Songs nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Aber es ist nun mal die rotzige Art und es ist stimmig für das, was es ist. Es ist einzigartig und hat auf jeden Fall seinen Charme und vor allem seinen Wiedererkennungswert und seine Authentizität. Megadeth hört ja am Ende niemand wegen des Gesangs, sondern wegen der Stimme zwar, aber sonst wegen der Gitarrenarbeit und wegen der Songs. Und gerade in Sachen Gitarre ist auf diesem letzten Megadeth-Album das Zusammenspiel mit dem neuen Gitarristen erstmals auf einem Megadeth-Album zu hören, Teemu Mäntysaari, bekannt von Wintersun. Der kommt da wirklich zum Glänzen und ich glaube, stachelt Mustaine auch noch ein bisschen dabei an. Weniger zwingend sind Songs wie Puppet Parade, stoisch, stumpf, bisschen leiernd. Das klingt jetzt alles sehr negativ und mies, ist es dann auch nicht. Es passt schon so im Albumkontext, aber es ist einer der schwächsten Songs des Albums. Ganz ähnlich Made to Kill und Obey the Call, die sind alle ganz okay, cool, sind so Standard-Megadeth, aber auch ziemlich egal, hätte ich jetzt nicht vermisst. Another Bad Day hingegen ist wiederum ganz cool, ein bisschen gedrosselter, düster, hoffnungslose Stimmung, aber mit einer sehr coolen Gitarrenmelodie dabei. Und das große Finale sticht dann natürlich auch nochmal heraus. The Last Note, düster und fatalistisch, vielleicht ein bisschen selbstmitleidig, wenn man das so lesen mag, vor allem aber tragisch und den Umständen des Bandabschiedes angemessen pathetisch. Das Ganze mit einer stimmigen Melodie, mit einer kurzen Akustikpassage, mit dramatischen Riffs. Es ist ein schönes, rundes, offizielles Ende des Albums mit einer auch sehr Gänsehaut evozierenden Spoken Word Passage noch am Ende. I came, I ruled and now I disappear, sagt Dave Mustaine dann nochmal mit düsterer Stimme. Und dann kommt natürlich noch der Bonustrack, der den Kreis zu Metallica schließt, Ride the Lightning, in der Megadeth-Version. Wir mussten alle 40 Jahre lang darauf warten. Da ist er jetzt. Also Megadeth ist kein Countdown to Extinction 2, aber es ist auch kein Super Collider. Es zeigt, dass Megadeth im richtigen Moment ihren Abschied verkündet haben, nämlich in einem, wo sie auf einem gehobenen, soliden Niveau agieren und ohne ein Jahrhundertalbum, aber mit einem ordentlichen Album abtreten können.
Ja, die letzten beiden Megadeth-Alben, also The Sick, The Dying and The Dead sowie Dystopia, waren ja ganz ordentlich. Mhm. Insbesondere eben nach diesem von dir auch schon erwähnten Super Collider von 2013, der GAU der Diskografie quasi. Nun soll das große Bandende anstehen, was diesem neuen Album ja irgendwie auch so eine besondere Tragweite verleiht, würde ich mal sagen. Mal davon abgesehen, dass es eben Megadeth genannt wurde, also so eine Art finales Statement darstellt. für was diese Band steht. Und ja, Dave Mustaine haut nochmal einen raus und lässt in vielen Songs überraschend tief blicken, finde ich. Mhm. Also du hast gesagt, mit Tipping Point geht's musikalisch ganz beschwingt los. In I Don't Care nimmt er dann so ein bisschen beleidigte Züge an. Und Hey God beinhaltet neben diesen schönen Melodien auch ein paar sehr persönliche Momente. Zumindest interpretiere ich das so. Man ist überhaupt bei den meisten Songs geneigt, dieses lyrische Ich mit Mustaine gleichzusetzen, was ja sozusagen der schwerste Fehler in der Textanalyse ist. Aber hier ist es, glaube ich, in Ordnung, die Texte als seine eigenen Gedanken zu interpretieren. Ich glaube, er hat diese Deutung ja auch im Interview bestätigt.
Beides geht. Mit Ausnahme tatsächlich, und ich weiß gar nicht, ob es das ins Interview geschafft hat, Another Bad Day sind jetzt nicht unbedingt eigene Erfahrungen, die er dort verarbeitet, sondern mehr so Scheißtag von regelmäßigen Versagerleuten, die versuchen, damit umzugehen.
Ja, kennt man ja.
Die er irgendwie so kennt, aber er selber hat sich da nicht mit gemeint.
Ja, finde ich aber ganz schön, so diese alles überragende persönliche Note. Am meisten Spaß macht auch mir Let There Be Shred, solide Nummer. Songs wie Puppet Parade, für mich auch Another Bad Day, Obey the Call oder auch I Am War klingen zwar schon schön melodisch, reißen aber am Ende nicht so viel, finde ich, und bleiben auch kaum in Erinnerung. Diese finale Ansprache in The Last Note ist dagegen wieder recht schön. Unter dem Strich halte ich Megadeth für einen ordentlichen Abschiedsgruß mit schöner persönlicher Note, aber halt eben auch nicht mehr. Diesen letzten Trumpf bzw. Coup in Form des Ride the Lightning Covers lässt er sich nicht nehmen. Klar, man kann das so ein bisschen als Nachtreten ansehen. Ich finde es aber eigentlich nur konsequent, dass er jetzt nochmal allen in Erinnerung ruft, dass er diesen Song eben mitgeschrieben hat und auch dafür Anerkennung verdient. Und das gilt natürlich auch für sein Lebenswerk. Von dem her, danke Dave Mustaine, dass es Megadeth gibt und gab. Und ja, hört doch mal rein, was ihr von dem Album haltet und lasst es uns wissen.
Genau, schreibt uns dazu auf jeden Fall mal eine Mail rein. Auch welchen der beiden Ride the Lightning Songs ihr vielleicht stärker findet. Denn diese Vergleiche wird es auf jeden Fall geben. Auch wenn ich Mustaine auch im Interview abgenommen habe, dass er das jetzt nicht als Tritt vors Schienbein für Metallica meint, sondern hey, es ist mein Song, das ist auch keine Coverversion, das ist jetzt meine Interpretation davon, so wie ich ihn heute gespielt hätte, spielen würde, wie ich ihn damals vielleicht auch schon gespielt hätte. Mach doch was damit. Finde ich legitim. Es ist in Ordnung. Und es ist trotzdem ein cleverer Schachzug, weil man spricht darüber und es ist Mustaine, wie man ihn kennt und liebt oder halt auch nicht. Viel tiefer in das Album eintauchen könnt ihr, wie angerissen, in der sehr ausführlichen Titelgeschichte der aktuellen Metal Hammer Ausgabe. Dave Mustaine hat sich nur mit uns zusammengesetzt. Wir waren die einzigen, die ihn wirklich persönlich getroffen haben zum Interview, was wirklich eine sehr starke Nummer ist, obwohl er harte Bronchitis hatte.
Hast du auch sehr schön beschrieben. Das kommt manchmal ein bisschen lustig rüber.
Er schnaufte und schniefte zwischendurch schon sehr auffallend. Aber er hat es durchgezogen und war ein echt angenehmes Zusammentreffen und toll, dass er es gemacht hat. Obendrauf hat er uns noch eine Gitarre gelegt, die wir im aktuellen Heft verlosen. Ihr müsst nur eine kleine Frage dazu beantworten. Und außerdem analysieren wir noch die stärksten und schwächsten Alben der Megadeth-Diskografie.
Und von alten Helden kommen wir jetzt zu einem relativ neuen Phänomen, zumindest in unserer Szene. Die Künstlerin Poppy, ich sag's nochmal, Poppy, gelangte seit 2014 hauptsächlich als YouTuberin zu Bekanntheit. Da ist sie als so eine Art Androidin oder Computerwesen aufgetreten. Das war immer ein bisschen geheimnisvoll und kryptisch. Musikalisch war Poppy ursprünglich im Pop, wer hätte es gedacht, angesiedelt. Seit ihrem dritten Album I Disagree aus dem Jahr 2020 tobt sie aber verstärkt auch in unseren musikalischen Gefilden herum. Letztes Jahr konnte man sie zum Beispiel bei Rock am Ring auftreten sehen. Außerdem dürften viele Leute 2025 die Kooperation zwischen Poppy, Amy Lee von Evanescence und Courtney LaPlante von Spiritbox mitbekommen haben.
Und die alle drei gleich aussahen.
Ja, ha, ha, ha. weiß nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das eine Reaktion auf diese Interviewgeschichte am roten Teppich irgendwann war, auf diese Verwechslung.
Habe ich auch so verstanden,
ja. Ja, fand ich eigentlich ziemlich lustig, den Konter. Ja, und bei dem nun erscheinenden Empty Hands handelt es sich bereits um Poppys 7. Studiowerk. Die haut also ganz schön Zeug raus. Und auch dieses lässt sich ja doch in den Bereich moderner Metal einsortieren. Geschrieben wurden alle Songs von ihr sowie Produzent Jordan Fish, den man auch als ehemaliges Mitglied von Bring Me The Horizon kennt. In Stücken wie Bruce Sky hört man die Künstlerin so harsch krächzen und auch klar singen, wobei ich ehrlich gesagt der Meinung bin, dass ihr Letzteres deutlich mehr liegt. Also in super harten Songs wie Dying To Forget oder auch dem Titeltrack fällt mir diese Art von harschem Gesang doch wirklich sehr negativ auf. Also das könnte sie auch nochmal üben. Entschuldigung, aber also ja. Überhaupt klingt das Ganze manchmal so ein bisschen nervig und wirkt auch dank eingeflochtener Sounds so relativ künstlich, beispielsweise in The Weight oder Rips. Natürlich soll es diesen bisschen maschinell angehauchten Eindruck auch vermitteln. Songs wie Guardian oder Unravel weisen dagegen so einen durchaus hittigen Charakter auf, also sehr eingängig, und Eat the Hate geht als wirklich astreiner Metal-Song mit bratender Gitarre durch. Grundsätzlich höre ich hier also einige gute Sachen. Es fällt mir aber so ein bisschen schwer, mit diesem Gesamtkunstwerk Poppy warm zu werden. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, wie sie sich gibt und wie kryptisch sie auch bei uns im Interview in der Printausgabe aufgetreten ist. So ein bisschen mysteriös scheint die Gute also schon bleiben zu wollen. Ich bin mal gespannt, wie sie sich im Herbst im Vorprogramm von Evanescence macht.
Ja, das muss man, glaube ich, wirklich live sehen. Ich hatte nämlich bei Rock am Ring letztes Jahr auch viel mehr Spaß dabei, als ich dachte.
Witzig, ich nicht.
Dann fandest du es ein bisschen besser als den Auftritt.
Fast schon, ja.
Sogar. Okay. Ich fand diesen wilden Stilmix damals eigentlich auch schon ganz witzig für das, was es war. Und ich glaube, ich würde mir das auch wieder live eher angucken, als ein Album oder das Album zu hören. Nicht, weil ich das Album grundsätzlich schlecht fände. Im Gegenteil, ich finde es überraschend stark. Ich wollte es gar nicht so mögen, wie es dann tat, aber da sind dann doch einige starke Songs drauf. Und klar klingt das künstlich und gemacht, aber könnte viel künstlicher und gemachter sein. Ich fand schon, dass das handgemacht genug klingt und einfach die Melodien zum Glänzen kommen, das Ganze ist fett produziert und abwechslungsreich, hat durchaus memorable und spaßbringende Songs, hittig, aber trotzdem auch mit Kantigkeit und Gitarre wie Guardian und Bruce Sky. Wenn es elektronischer wird wie ein Unravel, klingt so ein bisschen wie ein Anime-Outro, das muss man mögen oder muss in der Stimmung für sein. Verstehe ich auch jeden, den das nervt, gerade wenn er eigentlich Metal hören will. Wenn es dann extrem hart wird, wie in Dying to Forget, du hast es schon angemerkt, das ist so eine Hardcore-Screamo-Eskapade, wo richtig viel gebrüllt wird. Ich fand das Gebrüll jetzt auch nicht verkehrt. Ich glaube, das soll so sein. Man muss diese Art von Gebrüll halt vielleicht mögen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch schlecht gemacht war oder ob das so klingen soll. Keine Ahnung.
Ich habe bisher den Verdacht, dass es wehtut, ehrlich gesagt. Also das nicht nur uns, sondern auch ihr.
Möglicherweise. Dann vielleicht, wird sie den Song vielleicht.
Ich würde ihr mal empfehlen, mal eine Stunde bei Britta Görz zu nehmen. Einfach nur, um auszuschließen, dass sie sich da irgendwas reißt.
Kann grundsätzlich nicht schaden und wird auch
vielleicht für jeden sowieso
für Bodenständigkeit auch ein bisschen sorgen. Eat the Hate hat mich so an Grunge mit modernem Twist erinnert, fand ich auch ganz stark, auch weil er stilistisch so rausfällt aus dem Album. Grundsätzlich, das ist was für stiloffene Hörende, die Bock auf modernen Metal haben, die vielleicht Ginger, Bring Me The Horizon ist natürlich naheliegend mit dem ehemaligen Mitglied, das sie jetzt produziert. Ja. Oder auch The Prodigy mögen oder Anime-Soundtracks.
Ja, sie wird
das
auch immer wieder mit Baby-Metal in Verbindung gebracht, auch weil sie einen Song für die geschrieben hat und glaube ich auf dem letzten Album auch zu hören war. Und weil sie auch so ein Fable für Japan und japanische Kunst hat, was sie wohl auch schon sehr früh in ihrer Karriere ausgedrückt hat.
Mhm. Ja, so. Baby-Metal ist noch ein bisschen wilder, glaube ich, sogar als das.
Ja, und also und ich weiß nicht.
Japanischer das, einfach.
Ja, das Problem, was ich mit all diesem Zeug habe, ist irgendwie, das berührt mich irgendwie nicht. Das ist mir zu künstlich und einfach zu, ich weiß nicht, aufgesetzt, klingt immer so böse. Das will ich gar nicht unterstellen. Aber ja,
stimmt schon,
halt,
es ist gemacht.
Vielleicht fällt das auch insbesondere jetzt im Vergleich mit dem nächsten Album auf, das nämlich am 6. Februar erscheint.
Genau, wir machen einen kleinen Hopser um 2 Wochen. Da erscheint das zweite Album von Tailgunner, Midnight Blitz heißt das gute Stück. Und Tailgunner, das sind kleine Vögelchen, die aufgezogen wurden von Vogelmama K.K. Downing.
Was?
Naja, schiefes Bild. Ich sehe es ein.
Ein ganz schlimmes Bild. Vor allem ist der nicht erst dazugekommen.
Ihr Debütalbum von 2023 namens Guns for Hire, da sind sie aus dem Ei geschlüpft. Und dann kam die Vogelmama und hat sie jetzt aufgezogen.
Toll.
Und hier ist das aufgezogene Küken mit... Nee, das ist alles falsch. Vergesst das am besten. Es ist eine junge Heavy-Metal-Band, die sich weitgehend zumindest dem traditionellen Heavy-Metal verschrieben hat. Sie waren Vorband von KK's Solo-Band KK's Priest. Und da entschloss es sich, ihr zweites Album Midnight Blitz zu produzieren.
Witzig, weil ich halte das nämlich für einen cleveren Schachzug des gemeinsamen Labels.
Vielleicht auch das, vielleicht hat auch das Label gesagt, hey, wir haben da eine junge Band.
Produzier doch mal.
Forster, du produzierst doch gern.
Mach mal.
Du bist auch bei unserem Label, vielleicht.
Wie es
geht
wirklich
da was.
War, könnt ihr in unserer Story nachlesen. Auch diese findet ihr in der aktuellen Ausgabe. Werbung Ende. Bitte fahren Sie fort.
Ich habe Tailgunner erstmals live gesehen, recht unvorbereitet auf einem Festival. Es war bei Rock in Rautheim 2023 oder 2024. Eigentlich hätten
24.
Riot 5, Riot V, wie auch immer, die aktuelle Riot-Inkarnation, hätten spielen sollen, sind aber kurzfristig ausgefallen. Stattdessen sind ihre Tourpartner Tailgunner auf die Bühne gesprungen.
Das war ein Fest.
Das war ein ziemliches Fest. Man blieb sofort hängen, einerseits wegen der coolen Gitarristin Rhea Thompson, die damals noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob Bushikos ein Wort ist, das man noch sagt, aber sie trat damals noch ein bisschen androgyner auf als heute, als auf heutigen Promo-Fotos. Fiel damals aber schon cool auf, ebenso wie Sänger Craig Cairns cool auffiel mit einer starken Stimme und vor allem die Band hatte einfach Energie und Hits, Hits, Hits. Das war echt ein schönes, traditionelles Metal-Fest, das da irgendwie sehr aus dem Nichts kam. Benannt sind Tailgunner natürlich einerseits nach dem Kerl, der im Flugzeug hinten sitzt und schießt, andererseits nach dem Maiden-Song. Und Midnight Blitz, der erste Song und Titelsong des Albums, beginnt zwinker, zwinker mit einer Air Raid Siren, selbstverständlich. Die grobe Stilrichtung dürfte damit klar sein. Es ist traditioneller Metal zwischen Priest und Maiden, aber mit einem Twist. Am spaßigsten ist das Album bei Songs wie Barren Lands and Seas of Red. Kantig, schnell, angriffslustig, fies. Eine tolle Mischung aus Priest-Instrumentierung und Härte und Maiden-Gitarrenmelodien. Der starke Refrain, gerade von Barren Lands and Seas of Red, erinnert mich an irgendeinen europäischen Power-Metal-Song. Ich kam nicht genau drauf, was, entweder von Orden Ogern oder von Persuader, aber so in die Stoßrichtung geht das dann. Es ist da einiges an, ich sage mal, modernem Power-Metal auch mit drin. Ähnlich auch Dead Until Dark, schwungvoll, aufputschend, auffallend tolle Melodie und ein großes an Priest erinnerndes Gitarrensolo, aber auch schon dort bemerkbar, dieses zweite Album klingt etwas gebügelter und positiv ausgedrückt zugänglicher ist das doch recht grob gehauene Debüt Guns for Hire. Das ist darum nicht komplett anders, aber eben glattgezogener. Mehr Glam- und Hardrock-Elemente, mehr Harmoniegesänge und nicht nur metallisch krachend, sondern oft auch leichtfüßiger. Ein auffälliges Beispiel ist Eye of the Storm mit gedrosseltem Tempo und auch Instrumentierung, mit Hall und mit im positiven Sinne poppige Attitüde, weil super melodisch packend und eingängig und hat dabei ein bisschen was von Bullet for My Valentine. Also es rockt und es rifft trotzdem und ist überhaupt nicht schlecht, aber fällt ein bisschen raus aus dieser Trun-Lederjacken-Geschichte, die sie sonst eigentlich drehen. Ähnlich auch Tears in Rain und mit Abstrichen auch Follow Me in Death, die auch zu eher so modernem, radiotauglichem Heavy Rock tendieren. Dann habe ich doch lieber Songs wie Blood Sacrifice, den Albumabschluss Eulogy und Night Raids. Die sind bissig und polternd und vor allem letzteres, also Night Raids, heroisch, melodisch, auch an Hammerfall erinnert. Im Soundcheck der aktuellen Ausgabe hatte ich 5,5 Punkte gezückt, von den guten Songs begeistert und weil Tailgunner einfach auch ein positiver Ausreißer aus dem Soundcheck-Trott waren und sind. 5 Punkte hätten wegen der genannten Bremsklötze vielleicht auch gereicht, aber so oder so, es ist ein herrliches Heavy-Metal-Album einer aufstrebenden und live, zumindest als ich zuletzt sah, mitreißenden jungen Band. Gerne supporten und gerne weiter so, ob mehr in Richtung Hammerfall oder mehr in Richtung Bullet for My Valentine oder vielleicht auch den Platz dazwischen findend.
Was? Nein, in keinem Fall. Nee, also...
Dabei bist du doch Bullet for My Valentine für Sprache.
Ja, ja, aber damit haben ja Tailgunner nichts zu tun. Also das ist ja Quatsch.
Eigentlich?
Nee, gar nicht. Also ja, so, da wollen die auch überhaupt nicht hin.
Ich glaube es eigentlich auch nicht. Daher wundert es mich halt, dass diese Geschmacksrichtungen bei ein paar Songs mit drin sind.
Ich weiß gar nicht, die habe ich glaube ich jetzt gar nicht so gehört, aber das muss nichts heißen. Ich hatte glaube ich 4,5 Punkte gezückt und glaube ich bleibe auch dabei. Also die gelten ja schon für viele Szeneangehörige als Hoffnungsträger mit dieser Art von traditionellem Heavy Metal. Das ist natürlich auch toll, wie sie das dann verkörpern mit den Outfits. Also es wirkt alles halt super wie aus den 80ern, Frisuren und Kettenhemdchen. Das hat sie sich vielleicht hier von der Castle Red Ratte, Frontratte, nein.
Ja, sieht ein bisschen so aus, ja.
Abgeschaut. Ja, also live, hast du erwähnt, machen sie richtig viel Spaß. Rhea Thompson ist echt eine tolle, super versierte Gitarristin. Das ist natürlich immer besonders positiv hervorzuheben, wenn da eine Frau einfach um ihr Leben soliert etc. Das ist natürlich toll. Ja, auch auf dem zweiten Album Midnight Blitz tritt sie da auffällig in Erscheinung. KK Downing, du hast auch gesagt, also finde ich ein Coup, ob es jetzt vom Label kommt oder nicht, unklar. Soll das Ganze aber nochmal auf ein neues Niveau heben und natürlich auch so ein bisschen mit dem Namen neugierig machen. Ne?
Ja, Fackelübergabe.
Natürlich. So, das Werk ist ja durchaus gelungen, atmet klassischen Heavy Metal, wie er im Buche steht. Nummern wie Dead Until Dark, Barren Lands and Seas of Red oder eben das Night Raids leben von so wirklich herrlichen Zwillingsgitarrenläufen und diesem hymnischen Charakter. Die drei würde ich dann auch als Anspieltipps empfehlen. Barren Lands and Seas of Red, da hattest du auch drüber geredet, da höre ich aber auch viel Maiden raus, wirklich. Also das steckt da schon drin. Die Ballade finde ich hingegen so ein bisschen bemüht, dann haben wir halt auch noch eine Ballade gebraucht.
Ja,
so.
War in Heaven mit so einem Synthi-Intro, ganz großen Gesten, da merkt man den Turbo-Lover so ein bisschen, das ist schon ein Kitsch-Rider.
Ja, also das aber schöner, bei Balladen ist es, finde ich, eh so ein bisschen schwierig, also es Ich mag immer so halbgare Balladen nicht. Das ist dann eher so, nee, danke, mag keine Balladen. Aber wenn sie richtig gut sind, dann gerne eigentlich. Ne?
Also, ja, es ist keine super zu Herzen gehen. Das ist eher so eine Pathos-Ballade.
Ja, genau. Aber ansonsten würde ich die auch gerne mal wieder sehen und ein bisschen gucken, wie die sich entwickelt haben. Und ich glaube, Rhea Thompson ist jetzt bei der aktuellen, ich weiß nicht, UK-Tour oder was, muss sie irgendwie krankheitsbedingt aussetzen, was natürlich sehr schade ist. Aber ja, freue mich drauf, sie wieder zu sehen und vielleicht gerne ja auch mal vor Priest, ne? Wer weiß.
Ja.
Vielleicht kriegt man so dann KK auch wieder zu Priest.
Würde auf jeden Fall sehr gut passen.
Ja, oder vor Maiden, ne? Also, das wäre natürlich super.
Oder auf dem Metal Hammer Paradise.
Vielleicht, wenn Megadeth vor Maiden ausfallen sollten, dann
steigen Tailgunner schnell ein. Mhm. Weil sie sind ähnlich groß.
Naja, schauen wir mal. Zum Schluss wird es dann nochmal richtig schwarz. Die norwegischen Black Metaller Mayhem muss man hier ja wohl nicht mehr groß vorstellen. So ein kleiner Abriss vielleicht. Gegründet Mitte der 80er, absolut Underground-Kult. Tragische Entwicklung inklusive Suizid von Ursänger Dead, Kirchenbrände, Mord und Totschlag. Ihr kennt das Spiel. 1994 dann das Debüt, dem Mysteriestom Satanas. Und über die folgenden Jahre hinweg hat sich die Band um Bassist Necrobutcher, Schlagzeuger Hellhammer und Vokalist Attila CH und Co. weiterentwickelt und nun bringen sie ihr 7. Studiowerk auf den Markt. Gar nicht so viel, was aber nicht. Eigentlich, finde ich, immer recht gut ist, weil die Alben dann in der Regel einfach doch ziemlich Wumms haben. Liturgy of Death heißt das gute Stück, das jetzt erscheint. Natürlich ist das eher eine thematische Konnotation und hat nichts mit dem Genre zu tun. Wir bewegen uns natürlich weiterhin im Black Metal, wie er typischer kaum sein könnte. Düster, rasant, wütend, garstig, aber stets mit so eigenen künstlerischen Nuancen versehen. In Despair erheben sich beispielsweise so sakrale Mönchschöre Weep for Nothing pendelt zwischen Apokalypse, getragenen Passagen, hohem Klagesang und so irrem Gelächter. Aeon's End stimmt einfach durch und in Realm of Endless Misery erklingen unangenehm gruselige Geräusche. Zwei ordentliche Bonustracks hat das Album nach seiner regulären Spielzeit von 49 Minuten auch noch. Einer davon wurde auch schon veröffentlicht, nämlich Live the Corpse You Drag. Ich bin ja jetzt nicht unbedingt der allergrößte Black-Metal-Fan und daher ohne große Erwartungen an dieses Album herangegangen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass mich Liturgy of Death doch ziemlich packt, fast schon ein bisschen begeistert. Also Mayhem legen hier eine dermaßen zackige Kompromisslosigkeit an den Tag, dass es eine wahre Freude ist und man eigentlich auch nicht anders kann, als sich von diesem Tod und dieser Schwärze einnehmen zu lassen. Im Februar sind sie dann übrigens auf Tour in Deutschland unterwegs, begleitet von ihren Genre-Kollegen Marduk. Könnte also ein schönes Gemetzel werden.
Das wird es mit Sicherheit. Mayhem beweisen auf dem Album auf jeden Fall auch, dass sie das Genre mit erfunden haben und im Laufe der Zeit nichts verlernt, sondern im Gegenteil auch noch viel dazugelernt. Das klingt einerseits, wie du sagtest, super authentisch nach klassischem Oldschool Black Metal und man hört jederzeit, dass es Mayhem ist, aber trotzdem haben sie gerade im Laufe der letzten Jahre gelernt oder vielleicht auch wieder gelernt, auch Songs zu schreiben, die unterscheidbar und memorabel sind und eine eigene Form von Hooks haben. Keine schönen Refrains, aber etwas, das einem im Gedächtnis bleibt, das einen packt und das den Song unterscheidbar macht von anderen. Das spielen sie auf Liturgy of Death ganz groß aus. Es ist düster, es ist albtraumhaft und es ist ein sehr guter neuer Eintrag in der Mayhem-Diskografie. Und ich lege auch das Interview, ist das auch in der aktuellen Ausgabe? Ist es schon wieder vom Markt? Nein, das muss in der aktuellen Ausgabe sein. Wir sprechen hier vom 6.2. hier. Das Interview der aktuellen Metalhammer-Ausgabe auch wunderbar, weil Necro Butcher so ein wunderbarer Sprücheklopfer einfach ist und Attila auf der anderen Seite den intellektuellen Todespoeten und so ein bisschen die Verbindung zur Geisterwelt gibt. Das ist auch ein sehr schönes Duo in dieser Konstellation. Also von daher guter Start ins Black-Metal-Jahr mit Mayhem.
Auch wenn es wahrscheinlich ein Thrash-Metal-Jahr wird, alle Anzeichen deuten darauf hin.
Das Jahr insgesamt wird auf jeden Fall ein Thrash-Metal-Jahr, würde ich auch sagen.
Ich meine, bei Mayhem, da fragt man sich ja dann auch so, was will denn in diesem Genre noch kommen, ne? Also klar, ein, zwei Namen hat man noch so in der Hinterhand, aber viel größer wird es dann auch nicht mehr.
Du redest jetzt nicht von künstlerischer Weiterentwicklung und Weiterentwicklung von Black Metal, sondern von großen Namen, die da noch kommen können an Releases. Was ist eigentlich mit Immortal los, wo wir schon drüber sprechen? Lang nichts mehr gehört. Ist noch jemand in der Band? Da war nur noch einer drin zuletzt, oder? War das
Demonas,
so?
Oder?
Ich glaube. Da war nur noch einer drin. Das ja. War ja, naja, gut.
Liebe Immortal, bitte meldet euch.
Ja, sonst
seid ihr im Wald verloren gegangen, oder was passiert?
Die kommen auch noch. Slugmaure.
Ja.
Das ist doch auch irgendwann jetzt demnächst der Fall.
Ja, richtig.
Die im Wald verloren gegangene Black Metal Band oder auch nicht, hört irgendwie zwei Podcasts in die Vergangenheit, hätte die Geschichte dazu. Also da geht schon bisschen was, aber ja, viel größer als Mayhem tatsächlich wird's nicht. Und tatsächlich, die machen ja auch, wenn sie wollen, auch mal eine große Show. Vor, ich glaube, 2 Jahren auf dem Wacken Open Air habe ich sie gesehen, da haben sie gerade ihre Jubiläumstour gespielt und das war richtig groß. Quasi eine Diskografie rückwärts gespielt, immer mit tollen Animationen und Videoeinspielungen dazu und jeweils auch die Phase, in der sie dann musikalisch waren, toll verkörpert und auf die Bühne gebracht mit verschiedenen Gimmicks oder auch ohne.
Nicht schlecht.
Das hat wirklich Laune, also tatsächlich Laune gemacht.
Ja, ich hörte auch von diversen Kostümwechseln auf der kommenden Tour, also mal sehen.
Ich hoffe, der Baum kehrt zurück, aber das war ja sein Sun-Kostüm.
Richtig.
Sein Mähen-Kostüm. Naja, man kann nicht alles haben, außer vielleicht bei unseren nächsten Gästen.
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
Wir fahren nach Wacken einmal im Jahr und andere Superhits sind auf dem neuen The Butcher Sisters Album von Necro Butcher, übrigens zu Butcher Sisters.
Oh.
Erst jetzt fällt mir auf, dass ich diesen schönen Übergang leider verkackt habe.
Wahnsinn.
Naja, aber jetzt ist er quasi.
Ihr dürft ihn behalten.
Ja, bitteschön, da ist er. die Necrobutcher Sisters mit dem passenderweise auch noch schwarzen Album
alles
als
zusammen.
Nachfolger zum weißen Album, das ich glaube letztes Jahr erschienen war und das für mich so ein Überraschungsding war. Ich dachte mich, ich fand
keine
die doof
positive.
Und fand die auch live mal irgendwie doof und so, aber das Album hat mich dann hat mir erklärt, was sie wollen.
Mir nicht.
Und das schwarze Album jetzt erklärt es noch weiter. Ich mochte das davor ein bisschen mehr, vielleicht auch, weil es mein erstes Butcher Sisters Album war. Trotzdem Songs wie Wacken oder auch der Euro-Dance-Metal-Party-Track White Monster, wo es um geil Energy-Drink geht, holen mich ab auf eine gewisse Art und Weise, auf die ich vielleicht nicht zu sehr eingehen sollte.
Bei mir ist es eher so, dass ich, wenn ich Musik von ihnen höre, wirklich merke, wie ich während des Hörens verdumme.
Das Ding ist, das geht mir genauso.
Und sie wollen's.
Sie wollen's und ich mag's.
Toll.
Dann es ist dumme Musik für dumme Stunden und ähnlich wie ich es zu JBO, ich glaube in der vorherigen Episode gesagt habe, ich habe Respekt vor Leuten, die dumme Sachen sehr gut machen.
Das stimmt, weil dafür muss man intelligent sein. Von dem her war das fast schon wieder ein Lob und wir hören jetzt mal in das Interview rein, das der Kollege Lothar Gerber mit Ihnen geführt hat. Und zwar ist das sozusagen eine Art Add-on zur Print-Story und gesprochen hat er mit Alexander Bechtel, Niklas Stroppo-Stroppel sowie David Schneider. Viel Spaß!
Hallo!
Hallo.
Ja, schön, dass es wieder geklappt hat. Eingangs möchte ich gleich mal sagen, dass ihr mich sehr glücklich wieder macht mit dem neuen Album. einfach ganz große Unterhaltung und Entertainment, was ihr da veranstaltet. Kann man da im Gegenzug schließen, ihr habt selber, wenn ihr die Songs macht, mindestens genauso viel Spaß, wie die Hörer es dann beim Hören haben?
Nee, das ist die Hölle.
Ja, gell? Okay.
Also wenn dann ChatGPT den Song ausspuckt und wir hören den dann zum ersten Mal,
ja,
schmunzelt man schon mal und dann...
Ja, ja. Da wird es hochgeladen.
Ja, du musst halt manchmal auch zweimal generieren, ne?
Ja.
Dann richtig ätzend, weil das halt Zeit und...
Oh. Ja. Das kann bei euch passieren, dass man ob der ganzen Lustigkeit und ganzen Augenzwinkern übersieht, wie geil die Musik eigentlich ist und auch zu was ihr alle imstande seid. Also das ist ja von Country-Ballade über den wunderbaren Pop-Punk-Song, der einer meiner Favorites ist. Aber darüber sorgt ihr euch nicht, dass die Leute eventuell euch nur wegen der Lustigkeit abfeiern?
Ich glaube, das kann man nicht übersehen oder überhören, weil ich glaube, wenn die Musik stimmt, das untermauert den Text so krass, du kannst ja gar nicht anders, außer es gut zu finden, wenn es einfach ballert. Ja, also wenn die Musik scheiße ist, aber der Text genial ist, dann machst du eher aus, als wenn es andersrum ist.
Und es ist doch auch schön, wenn es beides ist. Das ist doch auch geil. Also lieber einen qualitativ hochwertigen Song über irgendein lustiges Thema als Scheißsong.
Ja klar, das ist dann optimal. Dann ist alles bedient, alle Bedürfnisse bedient, genau.
Ja. Ich habe aber auch das Gefühl, dass uns die Leute wirklich auch ernst nehmen. Also ich hab nicht das Gefühl, dass die Leute denken, ha, das ist so eine Spaßband, sondern ich habe echt das Gefühl, das ist ein ernsthaftes, ansprechendes Produkt, was halt auch Spaß macht.
Ich glaube, das ist halt einfach wirklich so, weil wir es authentisch machen. Wir machen das, was wir selber richtig feiern. Deswegen ist es ein authentisches Produkt und ich glaube, das ist übertragbar. Das ist die einzige und die wichtigste Sache, die man übertragen muss auf den Zuhörer, weil sonst macht es ja keinen Sinn.
Ja.
Wenn du Scheiße verkaufst, ich glaube, das checkt man, wenn es nicht authentisch ist.
Ich glaube, spätestens seit eurem Wacken-Song kennen euch noch mal mehr Leute. Ich war ja zuerst naiv einfach in dem Glauben, dass quasi Wacken euch gefragt hat, ob ihr das machen wollt, aber
ja, ihr hattet den... Also Wacken hat angefangen, bitte, TBS, bitte. Und dann hat zufällig auch Doro angerufen, bitte, David auch. Und so nett, wie wir halt sind, wir machen halt schon vieles, wenn man uns nicht bitte
bezahlen lassen, darf man ruhig sagen.
Ja.
Also, wir haben keinen Vorschuss mehr gebraucht. Das kam alles von Wacken dieses Jahr.
Ja, geil. Sehr gut.
Warum war der schon drin?
Ja, okay. Aber ist ja auch egal, auch wenn ihr den schon selber auf Lager hattet. fühlt sich das trotzdem irgendwie so ein bisschen wie ein Ritterschlag an, so einen offiziellen Festival-Song machen zu dürfen? Also für das weltweit, ja, oder eins der weltweit größten Festivals. Das größte Metal-Festival in Deutschland ist doch. Also,
das ist komplett sensationell. Aber noch sensationeller fand ich, dass es die Welt so gespalten hat. Ich liebe es fast mehr, wenn man Leute verärgert, als wenn Leute zufrieden mit einem. Also ich finde es ganz, ganz toll, Leute zu irritieren. Fand ich ganz geil, dass 50% den ganz, ganz schlimm fanden. Hab mich sehr glücklich gemacht.
Der Detlef D. Soest-Song mit einem Feature vom Callejon-Frontmann oder Callejon, die jetzt mit euch auf Tour gehen, fühlt sich das irgendwie krass oder strange an, weil die gibt es ja schon deutlich länger als euch, meine ich, und jetzt eröffnen sie für euch, wie.
Ja, also das war euch so. Bisschen wie das Wacken-Phänomen. Also der Basti hat angerufen, hallo TBS, biete, 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 biete. Und nett wie wir sind, haben wir gesagt, ja klar, hey, kein Problem, wir helfen euch gerne. Und so, wir fühlen uns gut damit, ja. Wir denken, wir machen eine gute Sache. Wir helfen den Jungs. Ist schön.
Detlef die Soest übrigens auch gemacht. Er war sogar bei mir, der hat geklingelt, aber ich habe ihn nicht reingelassen.
Er hat mich angebettelt, ob er mein Profilbild verwenden darf. Ich habe dann eben einfach ja gesagt, seitdem.
Seitdem er Schoko kennt, haben die auch dieselbe Frisur.
Ja, einfach Vorbild. Aber so sind wir bei TBS.
Vorbilder.
Nicht schlecht. Nicht schlecht. In Sachen Bier seid ihr natürlich auch sehr große Vorbilder. Jetzt ist wieder ein Biersong auf dem Album. Seht ihr euch da irgendwie in einer Bringschuld an die Fans, dass ihr denen einen Biersong liefern müsst mit jedem Album?
Hey, was für ein Bierlied haben wir?
Jungs auf Sex.
Oh, natürlich. Oh Gott sei Dank, nochmal Glück gehabt. Ich habe noch so viel Angst vor dem Videodreh. Deshalb habe ich es verdrängt, weil das war so ein grimmiger Dinosaurier. Hast du schon mal einen Dino gesehen, einen echten?
Einen echten, ja, täglich, natürlich.
Oh, was, okay. Gut.
Seine Faust. Oh no. Okay.
Dann habt ihr noch eure neue Single, die City Roller. Gehört ja auch zu den Leuten, die noch nie auf so einem E-Roller gestanden sind. Also ich rühme mich ja damit, noch nie E-Roller gefahren zu sein.
Echt? Ja. Musst du machen, das ist voll geil.
Ja, okay.
Na krass, kostet einen Euro. Nee, wir fahren ja keinen E-Roller, das sind ja City-Roller. Wir sind
Die normalen.
Scout-Rucksack, ab in die Schule.
Die Dinger, ja, okay, verstehe. Ja, klar. Was ihr jetzt noch mehr auf dem neuen Album macht, finde ich, ist so die übliche Songstruktur aufbrechen. Also nicht immer nur, sag mal, Strophe-Refrain, Zwischenteil, Solo und dann wieder nochmal ein Refrain, sondern ihr macht gerne direkt nach dem ersten Refrain schon nochmal irgendwas anderes. Macht ihr das, weil es euch zu langweilig ist oder wie kommt das dazu?
Ich glaube, wir experimentieren einfach gern. Wir hören uns das dann nochmal an und nach Gefühl sagen wir, der ist zu lang. Das allgemeine Hörgefühl ist irgendwie hier und da zu lang und dann wird halt einfach gekocht. Es gibt kein Geheimnis. Es ist einfach ein Körpergefühl.
Ein Körpergefühl, okay.
Wir halten uns nicht an Regeln.
Ja, ihr nicht.
Nee, also wir haben eine Regel, der Song muss gut sein.
Genau. Wenn er sich zu lang anfühlt, dann wird er einfach gekürzt, so wie die Gelder.
Ja, beim Video musste ich ehrlich gesagt dran denken, dass jetzt vielleicht Rising Empire euch ein bisschen mehr unterstützt hinsichtlich, weil die davor waren ja zum Teil noch sehr DIY-mäßig oder kamen so daher und hatten so einen DIY-Charme. Das ist jetzt schon irgendwie geiler aus, irgendwie von der Optik her so ein bisschen mehr Hochglanz. Täuscht der Eindruck oder?
Es war, glaube ich, eines der günstigsten Videos, die wir gemacht haben. Wir haben
es komplett selber gemacht. Es war kein
okay, Video dabei,
wir haben es komplett selber gemacht. Du kannst ja so Studios mieten, so Studios.
Ja, ja, okay. Easy. Und da dann, okay, läuft. Ja, ich bin da nicht so aktiv, was Videodrehs angeht. Von daher, ja, wunderbar, ist doch auch. Wenn man auch da sich steigern kann, auch super. Sehr gut.
Generell keine Unterstützung von Rising Empire. Die hassen uns. Die haben auch noch nie einen Cent von denen gesehen. Die haben alle gesagt im Vertrag noch so, ja, ihr kriegt dein Geld. Und wo ist es?
Die sind jetzt schon irgendwo in Argentinien.
Naja, über Streaming Gott, mal immer kein Geld rein, alles nur übers Live-Spiel. Ne?
Ja.
Auch da.
Es landet direkt bei dem.
Wir spielen ja in der Regel immer, weil alle immer anrufen, bitte, bitte, und dann.
Weil die Videos auch immer eigentlich so eine gute Story haben und sich am Song orientieren. Das Songwriting legt ihr aber nicht so an, irgendwie, dass ihr im Kopf schon vielleicht nachdenkt, ob das ein cooles Video ergeben könnte oder was man aus dem Song noch so alles machen könnte.
Das Ziel ist ein ganz anderes. Es geht darum, dass du einen Gegenstand hast, ja, den du verkaufen kannst. Und das Video dient auch nur dazu, um zu verkaufen. Ne? Hast du vielleicht schon gemerkt, es gibt nach jedem Song, nach jedem Video, ne, gibt es natürlich einen Gegenstand, den man erwerben kann. Sei das jetzt ein T-Shirt oder eine Tasse oder eine Hose, ein Auto. Verkaufen.
Das nächste Lied heißt Grundstück.
Okay.
Wir müssen auch irgendwie gucken, dass ein bisschen Kohle reinkommt.
Wir kriegen ja nichts von The Rising Empire oder Wacken.
Ja, ist klar. Na, logisch. Logisch. Was auch noch sehr, sehr schön waren die Interviews mit The Ghost Inside und Parkway Drive, die ihr geführt habt. Auch inklusive der Outtakes. Haben die das, Ben und Jeff von Parkway Drive, haben die das einfach so mitgemacht oder mussten die überredet werden?
Ja, David, erzähl doch mal, wie es war.
Die hatten angerufen, bitte.
Ach so, ja, stimmt. Mein Gott, dass ich jetzt selber drauf komme, scheiße.
Ich haben die wirklich angerufen?
Ja.
Okay, cool.
Ja, doch. Ja.
Nein, also wir hatten eine Pistole dabei und dann sind wir da einfach rein. Aber die hatten tatsächlich richtig Bock.
Es war sehr, sehr lustig.
Es war wirklich so, als ob wir die schon immer kennen.
Ja, ja.
Kam da rein. Es ist ja auch eine lustige Gegebenheit. Aber was mich richtig aufgeregt hat, der Sänger, wie hieß er, Winston, der stand die ganze Zeit vor der Tür im Flur. Es hieß, oh, die Guys haben wenig Zeit, die sind noch am Essen und das müssen wir jetzt irgendwie reindrücken. Dann kommen die zwei da rein, todesentspannt, wir haben uns richtig Zeit gelassen. Wir dachten, ja gut, schade, die anderen haben leider wohl keine Zeit. Und dann kommen wir raus und der Typ stand die ganze Zeit im Flur. Statt mitzumachen. Das hat mich eingekotzt. Aber es war saulustig, ich habe die richtig lieb gewonnen.
Das hat schon damit angefangen, dass ich das Kamerastativ vergessen hatte. Und wir kommen da an, zu zweit einfach nur. Und sind dann in so einem Raum, in dem so drei Tische waren und nichts an. Also es war auch kein Tageslicht in dem Raum. Und nur so ein paar Tische. Und da habe ich meinen Rucksack hingelegt und habe dann versucht, ein Kamerasetup irgendwie aufzubauen. Habe dann die Kamera auf meinen Rucksack gelegt. Und der eine fand es schon direkt lustig beim Reinkommen. Und das war sehr schön, weil dann war schon direkt so ein Icebreaker da und dann haben wir sehr viel gelacht.
Habt ihr übrigens sehr gut drauf, das Social Media Game. Kompliment dafür auch nochmal. Genau, ansonsten freue ich mich schon auf die bald stattfindende Tour. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass ihr. Also nicht, ich habe nicht Angst, dass ihr neue Song reinnehmt, sondern dass ihr alte rausschmeißt, weil das war so perfekt auf der letzten Tour, fand ich. So, da war so alles drin, was man wollte. Und jetzt entweder spielt ihr länger oder ihr schmeißt irgendwas raus.
Wir wollen ja kürzer spielen. Also das ist ja das Ding. Wir wollen ja irgendwie, wie heißt es, wenn man effizient.
Ja. Aber vielleicht hast du auch schon gemerkt, also es kommt ein neues Album, dann wird ein altes gelöscht.
Komplett, ja, verstehe. Gut, ja.
Jetzt kommt das nächste Album, dann wird wieder eins gelöscht.
Ja, ja.
Sonst wird es auch zu viel.
Absolut.
Welche
würdest du gerne behalten?
Nee, ja.
Oh, so viele natürlich. Aber ich glaube, Bierdurst oder so schmeißt ihr eh nicht raus.
Memo.
Drei Streifen wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, ihr werdet da schon das richtige Gefühl haben, schätze ich mal. Außerdem, hallo. Ja, werde mich jetzt nicht fragen, dass ich da reinrede. Also ich bitte euch.
Doch, klar.
Wir brauchen eine Entschuldigung.
Ja, natürlich, ja. Ich diktiere euch das, genau.
Dass wir nur alte Lieder schreiben. Dann sage ich, der Metal Hammer, der hat gesagt. Ja, nee, was?
Ich glaube tatsächlich, ich bin mit meinen 20 Fragen fast schon durch und sage, Vielen Dank. Außer ihr wollt noch irgendwas loswerden an die Metalhammer-Leser und auch an die Podcast-Hörer, weil ein Teil davon kommt ja auch in den Podcast vom Interview.
Würde wirklich gerne meine Oma grüßen. Darf ich die grüßen?
Ja, bitte, unbedingt.
Hallo Oma.
Ich würde gerne Alex von TBS grüßen. Grüße an Alex.
Sehr gut.
Ich grüße auch Alex Oma.
Sie freut sich.
Grüße, Ursel.
Vielen Dank für die unterhaltsame Zeit und ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Ja, danke fürs Musikmachen und
bald.
Bis dann.
Das war Lothar Gerber im Gespräch mit den Butcher Sisters und ihr dürft euch freuen, denn das schwarze Album erscheint am 23.01.
Heute. Toll.
Ja, hört doch mal rein und gebt uns Bescheid, ob ihr eher auf dieser oder auf dieser Seite seid und was ihr von diesem Album haltet und ob euch das abholt, ob ihr auch verdummt beim Hören, ob ihr das gut oder schlecht findet. Genau. Ja, und dann können wir.
Intellektuell anregen könnt ihr euch wieder bei Mayhem dann. Die Tunis-Punkte könnt ihr bei Tailgunner wieder auftanken. Also, ich glaube, wir haben heute im Podcast viel abgegrast an Ecken der Metal-Welt. Das mag ich so an Metal und das mag ich so an Metalhammer, dass wir uns für nichts zu schade sind, alles mitnehmen, alles so ernst nehmen, wie es genommen werden mag. Trotzdem muss nicht jeder alles mögen.
Ja, toll. Das hast du schön zusammengefasst.
Oder?
Ja. Deswegen wagen wir jetzt auch noch einen kleinen Ausblick. Unsere nächste Podcast-Episode erwartet euch nämlich am 13. Februar. Ihr merkt schon, die Pause dauert eine Woche länger als sonst. Aber dafür kehren wir dann mit einer Überraschung in Form einer kleinen Änderung dieses Podcast-Formats zurück.
Ihr werdet uns nicht wiedererkennen.
Ja, mal sehen.
Schauen wir mal.
Mal sehen. Und außerdem dürft ihr euch dann in dieser Episode auf ein Interview mit der deutschen NDH Supergroup Universum 25 freuen.
Ja. Mit Mitgliedern von In Extremo, Eisbrecher, Dritte Wahl,
Slime und Fiddler's Green. Genau, dann hoffen wir, dass ihr neugierig geworden seid, was wir da für euch zusammengebaut haben. Und hören uns hoffentlich am 13. Februar wieder.
Bis dahin sagen wir Ahoi und
Wiederhören.